Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Willkommen beim Podcast, diesen Spruch sag ich gern, hier beim Telestammtisch und weiter weiß ich den Text nicht mehr. Aber ihr könnt es vielleicht raten, wir sind hier bei einem Film, der irgendwas mit König der Löwen zu tun hat und zwar bei unserer Besprechung zu Mufasa, der König der Löwen beim Telestammtisch. Ich habe schon wir gesagt und damit meine ich nicht mich und meine zwei kleinen irren Stimmen, die in meinem Kopf mit mir regieren, sondern Zero und Stu sind auch da. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, ich bin ein bisschen geschockt, aber überrascht leicht, aber erfreut.
Ja, ob du jetzt vom Film geschockt bist oder von meinem kongenialen Intro, das werden wir gleich noch herausfinden. Zero, nur damit du Bescheid weißt, ich möchte, dass du gleich die Story des Films zusammenfasst. Ah. Davor möchte ich aber von euch wissen, so als kleines Reingleiten in das König der Löwen-Thema. Lieber Zero, mit dir fange ich auch hier an. Bist du Fan vom König der Löwen Originalfilm und hast du den Realfilm gesehen?
Ja und sowas von. Ich sage mir ein bisschen vertan mit den Antworten. Vom Originalfilm kompletter Fan. Das ist mein Lieblings-Disney-Film. Ich war damals sogar im Kino als ganz kleines Kind noch. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die Liebe hat sehr früh angefangen dazu und ich liebe den bis heute noch. Das ist einer meiner Lieblingsfilme of all time. Und die Realverfilmung habe ich jetzt auch nochmal nachgeholt, also gerewatcht. Da bin ich nicht so ein Fan von. Also es ist eher, da ist eher der Hassfilm von mir. Mein Lieblingsfilm und der Hassfilm von mir. Es heißt beide Der König der Löwen.
Okay, ja. Wenn man so eine große Liebe hat, ist es natürlich auch schwierig, dann mit einer Kopie da ranzukommen. Wie ist es denn bei dir, Stu? Bist du Fan vom Zeichentrickfilm und hast du den Realfilm gesehen? Und falls ja, wie fandest du den Film denn?
Ich habe das Original als Kind gesehen auf einer Geburtstagsfeier und mochte ihn nicht. Ich war nie so der Anhänger davon. Es war nie so mein Disney-Film. Ich finde mittlerweile, ich finde ihn nicht furchtbar oder so, aber es ist einfach nicht der Disney-Film, mit dem ich irgendwie meine Kindheit assoziiere. Und der Live-Action-Film, wobei das ist ja letztlich auch ein Animationsfilm von 2019, finde ich, ist mit einer der größten kreativen Bankrotterklärungen, die ein größeres Hollywood-Studio in den letzten Jahren gemacht hat, abgekürzt. Ich finde den ganz furchtbar.
Okay, und welches jetzt aus reiner Neugier ist denn dein Disney-Film?
Weil ich sie einfach im Kino geguckt habe, als ich klein war, Ariel und Aladdin.
Oh, auch schön.
Okay, und jetzt einfach, weil es mich interessiert, wie fandst du die Ariel dann Realverfilmung?
Auch nicht besonders gut. Und Aladdin? Aladdin war okay. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich den Aladdin-Trickfilm dann nochmal nachgeholt habe und der hat mir dann mit älteren Augen nicht mehr so viel Spaß gemacht wie früher. Allgemein habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesen, ja, ich nenne es mal Remakes, die Disney da jetzt in den letzten, ja, 10 Jahren, kann man fast schon sagen, halt rausgehauen hat. Es gibt gute, hier Elliot der Drache, finde ich jetzt herausragend, der ist aber leider untergegangen. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass diese Neuverfilmungen, die ich jetzt persönlich gut finde, waren die nicht gut angekommen sind. Und das waren auch meistens immer die, die halt eben nicht ein 1:1 Remake waren.
Das haben wir heute auch. Es ist kein 1:1 Remake, sondern eine halbwegs eigenständige Geschichte. Aber bevor Stu hier jetzt zu viel Raum bekommt, lieber Zero, kannst du uns mal zusammenfassen, um was es denn in Mufasa überhaupt geht?
Es geht um Mufasa. Und das war's. Also Mufasa, der König der Löwen, konzentriert sich jetzt auf die Vorgeschichte von Simbas Vater, Mufasa, den großen König, und seinem Aufstieg zum König des geweihten Landes. Und die ganze Geschichte wird uns erzählt vom Rafiki, dem weisen alten Affen. Und der erzählt die Story halt der Tochter von Simba und Nala, nämlich Kiara. Die kommt nämlich jetzt hier in dem Film auch vor. Und mit am Start sind natürlich auch noch Timon und Pumba, die hören auch noch ganz gespannt zu. Und dann wandern wir durch die ganze Story, denn Mufasa ist ja eigentlich von der Blutslinie her erstmal kein König. Und das wird uns dann beigebracht. Wir treffen auch noch auf ein anderes Löwenkind namens Taka, der später auch noch wichtig wird. Wir wahrscheinlich auch dazu kommen, wie er dann heute heißt. Und verfolgen das ganze Abenteuer. Zwischendrin geht's noch um weiße Löwen. Dann geht's durch eine Steppe, in eine Savanne, durch den Schnee. Also wir kriegen alle Klimazonen so richtig mit. und King dabei auch die Geschichte erzählt, wie Mufasa halt zum großen König geworden ist.
Dankeschön. Man merkt schon ein bisschen, dass hier ganz viel drin ist. Alle Klimazonen sind drin, wie du schon gesagt hattest, Zero. Wie war denn die Story für euch? Also war die für euch aufgeblasen? Fandet ihr die kreativ? Was fällt euch dazu ein? Sag du doch mal was, du.
Ich fand die Story an sich grundsolide. Also sie haben halt zumindest mal versucht, was in Anführungszeichen Neues zu erzählen. Ich muss sagen, was mich tatsächlich halt oft rausgebracht hat, ist, dass sie halt immer wieder zurückspringen in diese Höhle, wo halt Rafiki, Timon und Pumba diesem Löwenbaby oder diesem Löwenjungen halt diese Geschichte erzählen. Das hat mich tatsächlich hin und wieder mal gestört, weil es für mich einfach den Erzählfluss unterbrochen hat und vor allem, weil Timon und Pumba, ich finde halt, man merkt schon, warum die drin sind, weil das sind halt beliebte Figuren. Die machen dann ihre Jokes, die auch oft so ein bisschen im Meta-Bereich angesiedelt sind. Das hat mir irgendwann, also es ging mir irgendwann ein bisschen auf die Nerven. Aber an und für sich, die Grundstory ist nicht sonderlich kreativ, aber sie ist meines Erachtens relativ funktionell.
Siehst du das auch so, Zero?
Ja, aber ich will kurz einspringen, da hatten wir schon drüber gesprochen, sogar direkt nach dem Film, dass mit diesen Einschüben mit Rafiki, Timon und Pumba, ich glaube, da waren wir uns auch fast einig, glaube ich, Schlogger, ich weiß nicht.
Ich sag gleich auch was dazu.
Okay, dass das halt eher auch für die kleineren Zuschauer mit reingepackt ist, denn der Film ist ja an sich durchgehend relativ spannend, also die Spannung wird gehalten und dass für die kleinen Kinder vielleicht zu spannend wäre, hast du halt diese Comic-Relief-Sachen mit Timon und Pumba drinne, obwohl die nicht alles verstehen werden, definitiv nicht, gerade die ganz harten Meta-Jokes nicht, aber sich trotzdem dann freuen, ach guck mal, das süße Löwenkind und der nette, lustige Affenonkel da und ne, die beiden Jungs. Ich glaube, deswegen ist das drin und passt das ganz gut. Also nur Film, nur für Erwachsene würde ich sagen, das Ding müsste komplett raus, weil, wie du sagst, von der Handlung her bringt das einen ja nicht weiter. Aber die Handlung an sich fand ich richtig gut. Ich fand es andauernd spannend. Das Wort episch hatte ich ganz oft im Kopf. Also ich hatte epische Gänsehaut, wenn es sowas gibt zwischendrin. Also ganz oft, nämlich mit der Musik zusammen hat das gut gepasst. Ich weiß, Hans Zimmer wird oft da recycelt, aber warum nicht von einem der Besten da wenigstens klauen, der es kann? Und damit haben die Szenen auch richtig gut gepasst. Und ich saß da manchmal wirklich so, boah, das ist schon geil gerade, ne? Und das habe ich jetzt nicht so oft in diesem Kinojahr gehabt und bei den Bildern da dann schon. Und dann noch gepaart mit diesen kleinen, guten Geschichten, die er dann erzählt in seiner Handlung, fand ich top.
Und das ist ja schon, hört ihr heute mal diese Worte hier an, also von Stu bis solide zu Zero fand's richtig top. Das, ich weiß nicht, ob wir das erwartet hätten, bevor wir ins Kino gegangen wären. Bei mir war es nämlich ähnlich. Wir hatten ja schon geredet, Zero, nach dem Kino. Also diese Unterbrechungen von Timon und Pumba, denke ich auch, sind eindeutig für die Kinder. Bei uns in der Vorführung war ja zufällig auch ein Kind dabei, und zwar der Synchronsprecher, der auf Deutsch den jungen Tucker synchronisiert. Und der durfte dann natürlich auch ins Kino. Und es war tatsächlich das erste Mal, so wie ich das mitbekommen habe, dass er den Film überhaupt ganz gesehen hat, obwohl der bei uns ja leider auf Englisch gezeigt wurde. Ich sehe ja Filme gerne im Original, aber bei Kinderfilmen und auch gerade bei so Filmen, wo mein Kinderherz auch dranhängt, wie bei König der Löwen, bei dem ich die deutsche Synchro so im Kopf habe. Und ich glaube, ich habe der König der Löwen, den Zeichentrickfilm, noch nie auf Englisch gesehen. Da hätte mich tatsächlich auch die deutsche Fassung interessiert. Jedenfalls zurück zu diesem Kind. Der wurde dann natürlich auch von der Pressedame gefragt, wie er den Film denn jetzt fand und was ihm denn gefallen hätte, falls ihm was gefallen hat. Und er meinte, er fand es halt spannend zu sehen, wie sich die Figur Tucker entwickelt. Klar, darüber da werden wir noch sprechen. Ich weiß nicht, müssen wir noch entscheiden, ob es ein Spoiler ist. Ich frage euch gleich. Und er fand aber eben auch Timon und Pumba besonders toll. Und ich glaube, das ist wirklich was Kinder, also das bestätigt das von außen so ein bisschen. Und ich denke wirklich, dass es den meisten Kindern gut gefallen wird, weil die eben, klar, die Meta-Gags sind teilweise ein bisschen arg Meta, ein bisschen arg drüber, das kann einen sehr nerven, aber einfach nur, weil sie so schön albern sind und die ganze Zeit Furz- und Stink-Gags machen, das ist schon was für die Kinder. So, und jetzt, ihr habt schon angesprochen, dass ihr die Story gut bis sogar gar sehr gut findet. Das ist ja jetzt einfach nur die Story, die inhaltlich passiert. Da erstmal meine kleine Frage, sprechen wir hier über Tucker oder ist es du Spoiler?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, für mich, und ich bin ja kein großer Fan jetzt der Vorlage oder des Vorgängers oder Nachfolgers, wie ihr wollt, für mich war relativ schnell klar, wer Tucker ist.
Es vergeht der Trailer auch.
also ich habe den Trailer gar nicht gesehen, aber wir müssen uns jetzt nicht spoilern, aber ich kann so viel sagen, wenn es darum geht, ob der Film da dieses Geheimnis groß und gut hütet oder enthüllt, ich fand's relativ klar, weil der Film ja auch schon sehr deutlich immer wieder Verweise auf das Original dann darbietet, dass man spätestens im letzten Drittel mehr als einmal drauf gestoßen wird, wer Taka eigentlich ist oder zu wem Taka noch werden wird.
Und ich finde aber auch, du kannst in dem Film, außer wo halt die Figur beim Ende, wo sie die eine Narbe her hat, das ist das Einzige, was du wegspoilern kannst. Alles andere war A im Trailer oder ist halt sowas von logisch, wenn man halt den Hauptfilm kennt.
Ja, ich wusste ja wieder gar nicht, um was es geht in dem Film, weil ich keinen Trailer geguckt hatte, Überraschung. Und deswegen, ich hätte mir auch noch gefallen lassen, dass es vielleicht nicht so eindeutig ist, sondern dass da vielleicht noch irgendwas passiert, dass das irgendwie eine falsche Fährte ist oder so. Deswegen war ich auch dafür offen, dass es vielleicht gar nicht so eindeutig war. Aber klar, für einen Kinderfilm, da willst du es ja auch nicht zu kompliziert machen. Zu kompliziert fand ich es da doch ein kleines bisschen wegen dieser ganzen Story-Stränge, die wir haben. Also wir haben meiner Ansicht nach zu viele Könige, nenne ich es mal. Also zu viele Könige verderben die Steppe, würde ich hier sagen. Im Original haben wir halt einen König, der über diese ganze Steppe regiert. Hier haben wir durch die verschiedenen Klimazonen, Sera hat es schon angesprochen, eben auch verschiedene Löwenkönige. Und das war mir ein ganz klein bisschen zu viel. Auch dieses Ganze mit, er hat keinen Tropfen Königsblut in sich, ist ja eigentlich nicht so. Er wird halt nur aufwachsen bei einer Familie, die nicht seine eigene ist. Und da hat er natürlich keine Blutsverbindung dazu. Aber dass er kein königliches Blut in sich hat, oder dass er nicht von der edlen Familie abstammt, das habe ich jetzt nicht unbedingt so gesehen oder war für mich auch kein großes Thema des Films. So, also genau, ihr habt gesagt, inhaltlich findet ihr das gut bis sehr gut. Wie fandet ihr denn das Optische? Also wie haben euch die Animationen beziehungsweise das Design der Figuren und das Design der Welten gefallen? Dann fang du doch auch mal wieder an, Stu, bitte.
Tatsächlich gab es immer wieder Momente, wo ich mir unsicher war, gerade wenn es halt so um diese Naturpanoramen geht. Ist das jetzt wirklich alles am PC entstanden oder haben sie dann doch irgendwo in Afrika die Kamera aufgestellt? Also sie haben wirklich nochmal einen riesigen Schritt getan, was die technische Qualität angeht. Der sieht gut aus. Vor allem sieht er im Gegensatz zur 2019er Fassung auch wirklich teilweise wunderschön bunt aus. Ich fand, das Remake war mir immer ein bisschen zu entsättigt. Also es gibt auch hier entsättigte Farbpaletten, aber wenn die halt dann wirklich mal in so einen Wald gehen und die Blumen blühen, das ist alles schön bunt. Das nutzt die Größe der Leinwand. Mein Problem, das war aber auch schon damals so, es tut mir leid, wenn so ein Affe anfängt zu reden, sei es jetzt Rafiki oder halt im Planet der Affen, das stört mich nicht. Aber wenn diese Löwen dann wirklich anfangen zu reden und die Münder sich bewegen, das funktioniert bei mir einfach nicht. Sorry, das reißt mich raus. Als normale 2D-Animationstrickfilme, okay. Aber in diesem Fotorealismus, nee, das ist nicht meins, sorry. Da bin ich raus.
Und du, Sero, du meintest doch, du hättest da einen Unterschied zum Film von 2019 gesehen, der dir besser gefallen hätte, oder?
Mir haben gerade die Mimik-Animationen der Tiere deutlich besser gefallen, weil ich finde, in dem Standard-Remake sind die Augen immer komplett tot. Und das haben sie diesmal, glaube ich, besser, also viel besser gelöst. Du hast da richtige Mimiken, du hast halt, was dir du halt nicht so gefällt, diese Münder, die sich diesmal auch ein bisschen zum Lächeln bewegen, was natürlich nicht ein realer Löwe so machen würde. Das sieht dann halt ein bisschen unecht aus, aber halt, für mich war es dann mehr Disney-Magie, wo ich sage, ey, das kann ich mehr kaufen, weil wenn in Disney die Tiere nicht irgendwie Emotionen rüberbringen, was sie halt im ersten Remake gar nicht gemacht haben, weil sie nur tot aussahen und wie wirklich so eine Tierdoku, fand ich das hier deutlich besser gemacht und die sahen auch im ersten schon realitätsnah aus, ja, definitiv. Und aber wie du auch schon erwähnt hast, viel bunter hier und ja, ich fand es viel fröhlicher, fantasievoller. Es hat mich viel mehr gecatcht die ganze Zeit und dadurch war ich halt immer am Ball.
Fandet ihr denn, dass ich hatte manchmal Probleme, die Tiere auseinanderzuhalten?
Ey, ganz ehrlich, so? Gerade bei den weiblichen Löwen war es für mich manchmal echt total irritierend, weil ich dachte, warte mal, der Bannet da gerade mit seiner Mutter? Ach nee, das ist die andere. Okay. Weil die Männchen halt einfach mit der Löwenmähne einmal nochmal so ein bisschen was haben, was sie unterscheidet. Aber bei den Löwinnen, wenn die halt eben keine Mähne haben, gab es bei mir wirklich Momente, wo ich Probleme hatte zuzuordnen, okay, welche Löwin ist das jetzt nochmal?
Ja, die hat ja so Flecken um die Augen rum, aber das hat halt auch nicht immer geholfen. Das hat halt die Zeichentrickversion kann das halt ein bisschen eleganter machen. Da sehen die auch schon alle ähnlich aus, aber sie haben halt leicht unterschiedliches Fell und das fällt bei 2D halt mehr auf oder haben irgendeine Locke, die anders liegt auf dem Kopf. Also hier musste ich manchmal schon mehr überlegen. Das heißt, ihr fandet die Bilder gut, weil bunter und du hast sogar gesagt, dass es aussieht wie, als hätte man die Kamera aufgestellt. Ganz so krass fand ich es dann nicht.
Doch, also aber halt bei diesen Panoramen. Also bei den Tieren siehst du halt ganz oft, okay, das kommt aus dem Rechner, aber auch das ist beeindruckend, finde ich. Aber wenn ihr halt wirklich so einfach mal auf die Berge geachtet hast, dann war ich schon teilweise baff. Und das sah halt fotorealistisch aus. Für mich zumindest.
Jedes Ding als Poster von einem Panoramen sofort hingehängt. Das sah so geil aus. Die haben ja jedes Mal so einen richtig schönen weiten Shot gemacht. Das haben wir natürlich mit Absicht, ne? Aber das sah so geil aus. Das Einzige, was bei der Kamera, was mir nicht so gefallen hat, aber es liegt ganz stark, gehe ich davon aus, daran aus, dass die 3D-Version schon mal angeteasert ist. Die gibt's ja dann auch. Und das hast du halt oft gesehen, wenn irgendwas richtig nah wieder in die Kamera geflogen ist. Und ja, ist halt heutzutage so, ne? Wenn es eine 3D-Version gibt, siehst du das halt in der 2D-Version auch schon, wo die Kamera dann rangezoomt wird und noch irgendwann ein Sturzflug ist. Ja, brauche ich halt nicht, ne? Aber hat dem keinen Abbruch
getan. Wie fandet ihr die Kamera denn sonst? Also die Kameraführung, ich habe gehört, dass teilweise 1:1 aus dem Original von 94 Kameraführungen kopiert wurden. Ist euch das aufgefallen? Ist euch das negativ aufgefallen? Stu, was sagst du zur Kamera?
Ja, fand ich alles für sich okay. Ich will ehrlicherweise sagen, ich hatte beim Regisseur Barry Jenkins dann schon ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Kunstfertigkeit einfach, aber die Kamera war okay. Aber ich, wie gesagt, ich bin ja eh nicht der große Lion King-Fan, von daher habe ich es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, wenn da irgendwie Szenen rezitiert worden sind.
Hast du das wahrgenommen, Zero, als Lion King Ultra?
Ultra ist auch gut. Ich habe das nur mitgekriegt, immer bei den Rettungsszenen von Mufasa, dass die halt jeweils ähnlich waren und auch genauso gefilmt. Kralle drauf, Kralle hoch und ja, das war halt ein bisschen ja repetitiv, ne? Das war halt schade. Aber wie gesagt, also ein bisschen kleine Fehler kann man ja auch mal verzeihen, ne? Ich nehme ja auch mit euch auf.
Ja, das stimmt. Wir nehmen auch mit dir auf. Und Stu hat es schon gerade angesprochen. Ich übergehe jetzt diesen Diss einfach. Barry Jenkins ist der Regisseur. Ich kannte den tatsächlich nur von Moonlight, für den er ja den Oscar bekommen hat. Kennt ihr noch andere Filme von ihm? Und hat das eure Erwartungen auf Mufasa verändert?
Ja.
Wer möchte?
Also ich habe von ihm halt noch den Beale Street oder If Beale Street Could Talk gesehen, der auch herausragend ist. Und war auch halt wie jeder andere, der ihn kennt, halt überrascht, dass er diesen Film macht. Und er musste sich ja auch wirklich, leider Gottes, halt oft auch rechtfertigen, warum er den Film macht. Und ich finde jetzt nicht, dass ich gemerkt habe, dass es ein Barry Jenkins Film ist. Also wenn er am Ende nicht gestanden hätte, directed by Barry Jenkins, sondern directed by Zero Schlogowitsch, dann hätte ich gesagt, okay, das ist ein Film von Zero Schlogowitsch, okay. Aber er ist schon, finde ich, er hat schon so eine gewisse Handschrift, aber er gibt sich schon ein bisschen mehr Mühe, so was die Charaktere angeht. Das ist jetzt kein Film, wo die Charaktere wirklich tief sind. Ich habe das Wort schon mal benutzt, funktionell, das trifft es für mich am besten. Und bin ihm auch nicht böse, dem Barry, dass er jetzt diesen Film gedreht hat, aber ich würde mir dann schon wünschen, dass er beim nächsten Mal wieder was anderes dreht, was mich dann vielleicht auch ein bisschen mehr abholt. Und er hat ja auch schon gesagt, dass diese Art des Filmemachens, also dieses, ich nenne es mal Animationsfilm-Ding, nicht so seins ist und dass er jetzt als nächstes wieder was Haptisches dreht. Und darauf freue ich mich dann doch sehr drauf.
Kennst du Zero?
Ich weiß von seinen Filmen. Ich habe auch ganz oben auf meiner Watchlist immer noch Moonlight stehen. Zu meiner Schande natürlich noch nicht gesehen. Ich hatte mit ihm sonst keinen Kontakt, außer halt Trailer oder so ein paar Interviews. Aber ich weiß, das sind wohl richtig gute Filme, habe ich mir sagen lassen. Und meint ja auch die Academy, ne? Der hat ja auch schon Dinger gewonnen. Ich bin da aber gespannt, da in seine Filmwelt nochmal reinzuspringen, weil ich finde das schon interessant, was der gemacht hat, wo ich die Liste hier gerade vor mir habe.
Ja, da hört ihr den Profi, der große Barry Jenkins Profi hier bei uns im Podcast exklusiv, Zero.
Nicht.
Ja gut, ich muss gerade reden, ich habe ja nur Moonlight gesehen.
Nee.
Ja, aber andere große Namen haben im Film, zumindest im Original, sind sie ja auch beteiligt, beziehungsweise auf die Musik komme ich noch zu sprechen. Wir haben den Film ja auf Englisch gesehen, Stu, du auch, oder? Genau, okay. Und da haben wir so bekannte Namen, die die Synchronsprecher darstellen, wie Beyoncé, nenne ich jetzt alles einfach mal als erstes, Seth Rogen, Daniel Glover, Mads Mikkelsen, die hier die erwachsenen Tiere sprechen, die Kinderschauspieler kenne ich nicht oder die anderen, die hier auch auftauchen.
Du kennst also nicht Blue Ivy Carter?
Blue Ivy Carter kenne ich nicht oder Aaron Spear oder Calvin Harrison Jr.
Das ist die Tochter von Jay-Z und Beyoncé.
Ah, okay, von der habe ich schon mal gehört, die spricht ja Kiara, die genau. Man auch aus dem Zeichentrick, dem zweiten Teil Simbas Königreich kennen könnte, da wird sie ja auf Kovu treffen, daher kannte ich sie zumindest. Egal, also, wir können leider also nicht über die deutsche Synchro sprechen, da werden dann so Leute sprechen wie Vincent Weiss, der dann den erwachsenen Tucker spricht und singt, wir haben aber auch Content Creator mal wieder. Ja. Paul Fischer, der spricht dann irgendeinen Affen, wahrscheinlich Rafiki, oder er hat irgendwo einen Cameo-Auftritt wahrscheinlich, der einfach nur klein auftaucht. Aber sonst habe ich von der deutschen Synchro jetzt noch gar nicht so viel gelesen. Weiß da jemand mehr von euch? Bist du vielleicht du?
Ich habe da keine Ahnung. Ich bin da relativ auch frei von irgendwelchen großen Interesse. Also ich gucke mir den Film so an, wie er mir gezeigt wird und das war in dem Falle OV und ich kann da auch gleich sagen, dass auch die Originalstimmen jetzt, da sticht für mich einzig so ein bisschen halt ein Mads Mikkelsen hervor. Ansonsten war das alles auch relativ routiniert eingesprochen, fand ich. Aber auch nichts, was mich wirklich bewegt dazu hätte, während des Films aufzustehen und auch zu applaudieren.
Und du, Zero?
Ja, da hat er recht. Also die deutschen Stimmen interessieren mich bei englischen Originaldingern immer überhaupt gar nicht, weil wie du schon gesagt hast, meistens sind da irgendwelche Influencer da noch mit drin oder so oder Content Creator. Da bin ich ja immer nicht so für. Aber hier, ja, Matt Mikkelsen war stark und wie man halt raushört wegen seiner besonderen Stimme, ist halt Seth Rogen. Aber es liegt halt an seiner Stimme, die halt immer so klingt, als ob er gerade irgendwas eingeschmissen hat. Aber sonst ist es mir auch jetzt keiner so hart aufgefallen, wo ich sage, boah, das war jetzt super geil.
Ja. Ja, also ich hatte es ja im Vorhinein schon gesagt, dadurch, dass man so Fan vom Original ist, wäre es irgendwie schon cool gewesen, vergleichen zu können, wie sich denn die englischen, die deutschen Stimmen dann anfühlen, ob das ein arger Bruch ist für einen Fan von damals oder ob sie versucht haben, es irgendwie anzunähern, das können wir halt jetzt nicht beurteilen. Und die englischen Synchronsprecher, ganz ehrlich, ich wusste, große Überraschung, ich wusste natürlich nicht, wer was spricht und mir ist da, ich hätte keine Stimme erkannt. Im Nachhinein kann ich mir da viel einreden. Aber die fand ich auch alle, dann nicht herausragend, aber alle solide. Ich habe nicht mal Beyoncé erkannt. Das wahrscheinlich wäre noch die krasseste Stimme für mich gewesen, weil man sie ja zumindest an der Gesangsstimme dann hätte erkennen können.
Aber die herausragendste Stimme ist ja leider nicht mit dabei gewesen. Das hatten wir am Anfang gleich. James Earl Jones, der ja leider vorher verstorben ist.
Das war leider zu alt für die Rolle, war, wenn man ehrlich ist.
Ja, also für die.
Also kannst du dir James Earl Jones vorstellen, wie ein Baby-Löwen spielt?
Nein, das nicht, aber dann den Erwachsenen, ich fand die Stimme halt immer super geil von ihm, ne? Die hat halt diese Kraft. Und ich fand
ja, aber das hätte nicht gepasst, sorry, das hätte wirklich nicht gepasst.
Aber der Tribut
ja,
war schön.
Ja, der hat ja Mufasa gesprochen. Genau, sie haben am Anfang ein Tribut im Film gezeigt und das hätte auch nicht gepasst, nee. Aber ich hätte eben gerne gehört, wie sie es dann auf Deutsch versuchen, irgendwie das zu lösen, irgendwie an die Stimmen ranzukommen. Man ist ja auch viel, im Original hört man ja auch viel britisches Englisch, afrikanisch angehaucht, amerikanisches Englisch. Also da ist ja auch ganz viel mit Dialekten und Akzenten. Das interessiert mich dann einfach, wie das in der Übersetzung gemacht wurde. Aber da ist nun nicht und deswegen müssen wir da auch nicht drüber sprechen. Worüber wir aber sprechen können ist, Zero, du hast die Musik von Hans Zimmer schon angesprochen, die auch hier recycelt wird. Aber was ist denn mit den Songs? Denn auch in diesem Film wird es Lieder geben. Stu, ich weiß, du bist ein großer Fan von Songs.
Bitte.
Dann fang du doch mal bitte an. Haben diese Songs sich in dein Herz geschlichen?
Nein,
geschlichen?
Zero ist dran, bitte.
Okay, Zero, du bitte. Stu muss noch ein bisschen weinen, weil das so schön ist.
Erstmal durchgehend sind so ein paar durchwachsene Songs auch dabei. Aber ich habe mir extra jetzt doch nochmal meine Lieblingssongs notiert. Das ist, wie gesagt, der Antagonisten-Song Bye Bye. Ich finde den schon geil. Ich habe mir den auch dann doch nochmal im Zug angehört. Ich finde den funny. Also ich kann den ab. Und die anderen beiden sind We Go Together. Das ist so, wenn unsere Truppe, die da umherzieht, so ein Teamding hat und so. Das kommt auch, es geht gut rein. Und dann noch natürlich I Always Wanted a Brother. Ist auch ein schönes Ding. Ja. Also es sind also Sachen, die gehen halt gut ins Ohr. Ich sag mal, in 3 Tagen habe ich die auch wieder vergessen, außer Bye Bye. Aber so für den Film fand ich das super passend, hat mich in dem Punkt dann auch mitgenommen. Daumen hoch.
Okay, ja, wir haben ja, die Musik wurde ja auch hier erst der Go-To für Musik in Hollywood gefühlt, von Lin-Manuel Miranda geschrieben und Le Bohème zusammen. Le Bohème ist ein südafrikanischer Komponist, Produzent und Musiker. Also es wurde hier gemischt. Und ich muss auch sagen, als die Songs dann losgingen, war ich da auch positiv überrascht. Also generell muss ich ja überhaupt sagen, dass ich überhaupt gar keine Erwartung an den Film hatte. Und deswegen hat mich dieser Film dann auch diesbezüglich positiv überrascht. Ich mag auch diesen I Always Wanted a Brother. Das ist ja auch der erste Song. Man merkt schon aber auch, dass es wurde mit der Blaupause geschrieben. Also wir haben im Original den Song Ich will jetzt gleich König sein. Also haben wir jetzt auch einen Song, der in die Richtung geht. Dann haben wir den Bösewicht-Song hier Seid bereit, oder ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Der hat es ja kein Zero.
Be Prepared, genau. Auch hier haben wir den Bösewicht-Song. Wir haben den Liebessong Can You Feel the Love Tonight? Und den haben wir hier auch. Und meine Theorie ist ja, dass dieses, wie hieß es, We Go Together?
We Go Together.
We Go Together ist so ein, ist nicht ganz Hakuna Matata, aber ist eben der Freundschaftssong in dem Film. Was ja auch okay ist, weil ich finde diese Songs grundsolide. Ja,
ich hatte das total erinnert an diesen Honest Trailer zu Lion King, wenn sie einfach auch die Songs halt so parodieren. Und gerade ja, bei diesem Schurkensong, das war wirklich so, okay, ja, das ist jetzt der Schurkensong, yeah. Und ich fand die Songs nicht schlecht. Mal als Vergleich, bei Vaiana bin ich halt aus dem Vaiana 2 aus dem Film gekommen und habe sofort alles vergessen. Und bei Lion King hat sich so ein bisschen noch was festgesetzt, was jetzt aber auch schon wieder weg ist. Aber da sind die Songs bei Lion King oder bei Mufasa meines Erachtens wirklich besser als bei Vaiana 2. Aber was mich halt jedes Mal echt ein bisschen stört, ist, wo ich mir denke, es wirkt auf mich halt manchmal einfach unfreiwillig komisch. Da sind diese zwei Löwen, die verbringen gefühlt 2 Minuten Screentime miteinander und dann kommt der Song, der erklärt, ja, wir sind jetzt Brüder, und das ist dann so quasi, ja, so ein bisschen die, der Ersatz für eine gute Erzählung aus meiner Sicht. Und deswegen, ja, aber so ist doch so ein Musical. Ja, aber ich mag das einfach nicht. Dann gib mir vor ein bisschen mehr Fleisch. Und wie gesagt, oder aber einen richtig geilen Song, und wie gesagt, ich fand halt keinen Song richtig scheiße, ne, aber auch keinen Song richtig gut. Da ist halt auch kein Hakuna Matata dabei, weil auch wenn ich nicht der größte Lion King-Fan bin, aber man kann festhalten, Hakuna Matata, den hörst du einmal, den wirst du nie wieder los.
Ja, darauf wird ja auch von unseren Meta-Freunden Timon und Pumba angespielt, auf jeden Fall. Also ich fand auch, die Songs, die sind nicht herausragend, aber ich fand die alle irgendwie gut. Also die haben...
Die waren mir einfach auch zu platt.
Das war für mich okay, weil ich habe König der Löwen dieses Jahr nochmal gesehen und ich hatte den das letzte Mal, also das Zeichentrick-Original, und hatte den davor tatsächlich als Kind das letzte Mal gesehen. Und da fiel mir schon auch auf, wie wahnsinnig schnell der erzählt wird, wie viel da in 90 Minuten erzählt wird. Und dann brauchst du halt so ein Tempo, was ich damals mehr verziehen habe als Kind. Als Erwachsener bin ich strenger, und deswegen dachte ich jetzt bei Mufasa, okay, ich nehme das jetzt einfach an, dass wir hier auch teilweise ein relativ schnelles Tempo und einen Szenenwechsel, und okay, jetzt sind sie halt Brüder, okay, jetzt sind sie halt groß. Ist ja bei Hakuna Matata genauso, dass sie dann plötzlich groß sind. Oder eher, dass Simba dann plötzlich groß ist. Simon, der kleine Löwe. Ja, und bei der Hans-Zimmer-Musik, ich muss, ja, so billig es auch ist, diese gute Musik einfach hier nochmal zu recyceln. Wenn die Musik kam, die läuft, wenn Simba von Scar gesagt bekommt, dass er schuld ist am Tod seines Vaters, ey, da kriege ich auch Gänsehaut. Ich meine, da kann jetzt dieser Rehash nichts für, aber es gehört halt nun mal zum ganzen Raum, den König der Löwen einnimmt. Okay.
Bei Star Wars beschwert sich da ja auch keiner. Also, was ich halt,
da gibt's auch dieses eine große Theme. Was ich halt spannend finde, ist, dass ja Hans Zimmer, glaube ich, paar Wochen oder paar Monate vor Kinorelease halt eben den Posten geräumt hat und jetzt irgendwie so ein gewisser Dave Metzger die Musik gemacht hat. Und ich muss sagen, alles, was nicht aus dem Original Lion King kommt, das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen, weil der Originalscore von Mufasa jetzt wirklich auch bei mir nicht hängen haften geblieben ist. Ich fand es halt in der Hinsicht schade, weil ich hatte irgendwann mal gelesen, dass der Nicholas Britell oder Brittle, das ist der Haus- und Hofkomponist von Barry Jenkins, dass der den Film halt musikalisch untermalen soll. Und das hat mich echt neugierig gemacht, weil wer mich kennt, weiß, ich bin eh nicht so der Score-Geek. Aber die Scores von Nicholas Britell aus dem Barry Jenkins-Film, die fand ich halt alle wirklich herausragend und war dann zuerst echt enttäuscht, als der Film vorbei war und ich dachte, okay, musikalisch, also ich wusste, Songs sind der von Miranda, aber so der Score an sich, hat er mich echt gar nicht überzeugen können. Also ich habe ihn gar nicht wahrgenommen. Und dann habe ich halt mal schon gesehen, gut, die Musik kam nicht von Brittle, sondern halt von diesem Dave Metzger, der, glaube ich, auch ein Schüler von Hans Zimmer sein soll. Aber das wissen die Soundtrack-Experten besser als ich.
Die haben wir ja leider nicht dabei hier. Aber ich weiß auch, ja, mir ist auch sonst nichts aufgefallen. Aber wenn du halt sowas Starkes hast, vielleicht ist es dann, wie Hans Zimmer, ist vielleicht okay, das in ein kleines, sanftes, harmloses Bett zu setzen. Bevor ich hier meinen Senf dazu gebe, habt ihr denn, es klang jetzt ja alles wahnsinnig positiv, bis auf das du gesagt hast, dass er alles schon wieder vergessen hat, aber trotzdem die Story ganz okay fand. Ich bin auch alt,
das darf man nicht vergessen.
Ja, okay, daran kann das auch liegen. Apropos alt, habt ihr denn, bevor ich jetzt zu dem Kritikpunkt springe, habt ihr denn das Gefühl, der Film ist was für Kinder aus eurer Sicht? Könnt ihr das einschätzen?
Da ich ja keine Kinder habe, bin ich natürlich der ideale Gesprächspartner für diese Thematik. Und ich muss ehrlicherweise sagen, er ist schon was düster. Das muss natürlich jetzt jedes Elternmitglied selbst entscheiden, aber ich glaube, ich würde jetzt schon schauen, ob mein Kind, das jetzt 6 Jahre alt ist, wirklich schon das abhaben kann, weil zum einen, er ist, finde ich, mit 2 Stunden schon einigermaßen lang, also er braucht schon Sitzfleisch. Jetzt, ich glaube, für uns alte Säcke ist das nix, aber ich glaube, wenn du so ein 6-jähriges Kind bist, in 2 Stunden mit Werbung und Pipapo schon, glaube ich, eine andere Hausnummer. Und es gibt halt schon ein paar, ja, recht düstere Szenen. Ja, ich weiß, Timon und Pumba kommen hin und wieder, aber ich fand schon, dass der von der Stimmung her teilweise schon vielleicht ein bisschen zu düster ist. Das ist jetzt als pädagogischer Experte des Telestammtisch sagen würde, Leute, wenn ihr mit eurem 6-Jährigen und 6-Jährigen da reingehen wollt, überlegt euch das nochmal und guckt mal, was euer Kind abhaben kann. Es ist jetzt kein Splatterfest, aber ich finde, der reizt seine FSK-6-Freigabe schon sehr deutlich aus.
Und du, Zero, was sagen deine Kinder dazu?
Meine Kinder, da müsste ich mal in Spanien anrufen, wenn da vielleicht welche rumlaufen. Ich weiß nicht. Aber jetzt mal ohne Spaß. Ich hatte, ab wie vielen Jahren war das erste Remake? Das wäre jetzt die Frage. Weil der war deutlich härter. Da haben wir nämlich am Ende ein totes Gnu, eine tote Antilope oben auf dem Königfelsen, die gerade schön genüsslich von Skada verspeist wird. Ey, das fand ich schon arg hart.
Nee, aber du hast halt im zweiten Teil sowas wie diese Elefantenstampede und solche Sachen. Also ich sag, das ist eine Gewalt, die uns als Erwachsenen nicht tangiert, ganz klar. Aber ich glaube, wenn du ein Kind bist, und wie gesagt, Kinder sind wie Jecken in Köln, die sind, jeder ist anders, würde ich jetzt nicht sagen, dass man da jetzt einfach so mit dem 16 reingehen kann. Ich glaube, da sollte man schon gucken, was das eigene Kind abhaben kann.
Meinte ich ja vorhin.
Also ganz, Spannung. Also harmlos ist der nicht, finde ich.
Nee,
Zero, was, aber wegen der Spannung auch?
Ja, wegen der Spannung würde ich das auch überlegen, ob da jetzt unbedingt ein 6-Jähriger rein muss, ob er das alles auch genauso dann versteht. Das ist immer die andere Sache, das muss jeder selber entscheiden. Aber ich finde schon, dass das erste Remake deutlich düsterer noch war als der hier. Und
der erste ist auch ab 6.
Auch ab 6. Und da verstehe ich es halt nicht. Also da haben sie eine richtige Tierdoku wahrscheinlich gedacht, machen war, wo so ein Vieh verspeist wird. Der hat ja sogar noch Blut an seinem Maul in der einen Szene da. Sowas hast du hier halt nicht in dieser, nicht so rigoros halt. Ne? Aber wie gesagt, durch die Spannung alleine ist vielleicht 6 Jahre, also nicht jeder 6-Jährige sollte sich den Film vielleicht schon angucken.
Okay, was ich auch gerade noch gesehen habe, die Synchronstimmen sind ja auch die aus dem ersten, aus der ersten Animation. Also das hier, da in der Zwischenzeit ist natürlich, von wem hatten wir es gerade, James Earl Jones gestorben, der ja damals noch Mufasa gesprochen hatte, aber hier, dass Donald Glover Simba spricht und Beyoncé Nala war ja schon von 2019 so. Nur, dass der Synchronsprecher, der Scar spricht, der, oh Gott, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Chiwetel Ejiofor, genau, der spricht den ja jetzt nicht in diesem Film, um nicht irgendwelche, vermeintlich irgendwas zu verraten vielleicht, Fragezeichen. Das hätte mich auch interessiert, wie es zu der Entscheidung dann kam. Aber okay, ich hatte es gerade schon angedeutet, ich will auch mit euch über richtig schlechte Dinge sprechen. Es klang hier und da schon mal durch und es wird im Fazit sicher auch kommen. Aber die große Frage, die hier im Raum steht, muss das sein? Dieser Film, braucht die Welt real oder beziehungsweise pseudoreale Animationsfilme aus dem Hause Disney? Habt ihr da eine Meinung dazu oder findet ihr die Frage völlig bescheuert? Was sagst du denn, Zero?
Ich könnte es jetzt einfach machen.
Muss man sich das fragen?
Ja, also man sollte sich das schon irgendwie auch mal fragen. habe ich mir beim ersten Remake ganz deutlich die Frage gestellt, weil das mir nichts Neues gegeben hat. Aber hier hast du wieder eine andere Story. Dadurch finde ich schon interessanter und es sieht halt wirklich verdammt geil aus. Also es ist halt wie so eine mega lange Tech-Demo, wo du danach sagst, boah, schon geil. Hätte ich das alles, habe ich mir zwischendrin sogar gedacht, lieber als Animationsfilm oder Zeichentrick. Natürlich, definitiv. Wäre viel geiler, die hätten viel mehr bei den Songs durchdrehen können, auch farblich, ne? Aber haben sie nicht gemacht, die haben uns das jetzt so gegeben und dafür finde ich, das ist gut abgeliefert. Aber ja, doch, kann man machen.
Kann man machen. Okay, das tust du. Muss das sein?
Es kommt auf die Perspektive an. Also aus der Perspektive von Disney, die mit dem Remake von 2019 fast 1,7 Milliarden US-Dollar gemacht haben. Ja, muss. Aus meiner Perspektive, nee, muss nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin dem Film jetzt nicht böse. Ich finde den, wie ich schon sagte, tricktechnisch wirklich teilweise beeindruckend, aber ich finde den halt so beeindruckend wie auch seelenlos. Ich finde den halt so, also da kommt für mich einfach nichts rüber. Das wirkt auf mich alles irgendwie tot. Und ich habe das auch jetzt mit einem Kollegen nochmal gesagt. Ich, der jetzt auch nicht der größte Animationsfan bin, aber ich würde mir mal wieder so einen großen handgezeichneten oder zumindest in der Optik her handgezeichneten Animationsfilm wünschen. Weil ich weiß nicht warum, aber diese fast fotorealistischen Tiere, die bringen meine Gefühle nicht in Wallung. Ich guck mir das an, ich weiß das zu schätzen, wie viel Aufwand da drin steckt, aber ganz ehrlich, wenn die emotional werden, ich sag's ganz deutlich, geht mir am Arsch vorbei.
Ja, dann kann ich dir, der ist jetzt nicht wahnsinnig emotional, aber zumindest hochwertig, dann guck dir doch mal Mars Express an. Den kann man jetzt gerade bei Prime anschauen. Das ist ein französischer 2D.
Nee, bin ich raus. Franzosen hatte ich auch.
Französischer Sci-Fi-Animationsfilm. Das ist kein Musical, es ist Sci-Fi, wie gesagt, aber der ist zumindest großartig 2D animiert. Okay, muss das sein? Ja, ihr habt die Fragen schon beantwortet, da muss ich dann auch nichts mehr dazu sagen. Ich habe nur noch einen kleinen Kritikpunkt, den
ich... würde aber trotzdem gerne deine Meinung dazu wissen, liebe Schloss.
Ich sehe es eigentlich genauso wie ihr, dass nicht sein muss. Ich hätte das viel lieber in 2D gesehen oder einen ganz anderen Film, dass das Geld irgendwo anders reinfließt. Aus Disneys Warte muss es natürlich ganz klar sein, aber ich fand den Film auch gar nicht so schlecht. Und ob es den Film jetzt gar nicht gegeben hätte oder so dann eben in 3D, dafür finde ich es schon okay, was sie hier gemacht haben. Mir ist es auch tausendmal lieber, wenn sie denn diese schon ganz von 2D weggehen und diese 3D-Sachen machen müssen, dass sie dann neue Sachen erzählen anstatt die Remakes. Weil diese Remakes, die einfach nur die gleiche Geschichte in 2D erzählen, da würde ich, muss das sein, ganz klar mit Nein beantworten. So. Was mich aber auch noch ein bisschen stört, beziehungsweise was zur Diskussion aufruft. Der Film, es geht ja um Brüder und es geht um Brüder, die durch Dinge vielleicht entzweit werden. Und da wird was angedeutet, was den Originalfilm, so, was so ein paar Fragen im Positiven und im Negativen dann beantwortet oder aufwirft. Also wegen Spoilergründen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, also ihr Hörer wahrscheinlich gar nicht, die ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber ihr zwei, Siro und Stu, die ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was ich meine? Also, dass hier Beweggründe verändert werden.
Also ich glaube, wir sollten jetzt nicht verraten, ob Mufasa überlebt oder nicht. Das ist ja die größte Spannung im Film. ja. Also ich glaube, es geht um die Figur des Taka, oder?
Ja, genau. Also Taka kriegt hier eine Motivation angedichtet, die vielleicht andere Motivationen ein bisschen
die
schwach
auch sehr plötzlich
lässt.
Kommt, finde ja. ich. Also weil die machen, finde ich, einen guten Job, dass man merkt, obwohl es ein Löwe ist aus Bits und Bytes, dass dieser Taka schon ein bisschen hin und her gerissen ist, weil er eben auch nicht der tapfere Löwe ist, den sich sein Vater wünscht. Und sie machen auch einen guten Job, dass man ihn und seine Familie kennenlernt und halt eben auch weiß, welche Anforderungen sein Vater an ihm hat. Da gibt's ja diesen schönen Moment, wenn Taka seinen Vater hinterfragt, dass die Frauen halt die ganze Arbeit machen und er liegt hier nur und pennt und dann sagt so, ja, ich beschütze das Rudel, ne, im Schlaf. Und das fand ich wirklich, ich meine, das ist jetzt nicht filigran, aber es ist halt, und ich komme auf das Wort zurück, funktionell. Das war wirklich gut gemacht. Und dann fand ich es am Ende, was ist am Ende, aber so im letzten Drittel dann wieder so zu behasseln, so von wegen so, ah ja, wir brauchen da vielleicht nochmal irgendwie einen emotionalen Konflikt und wir müssen ja auch irgendwie noch was vorbereiten, damit wir dann wieder eine Erklärung haben, warum das dann vielleicht im Lion King so ist. Und das war, es hatte so ein Geschmäckle, es hat mir nicht wirklich gefallen, muss ich sagen.
Und dir, Zero?
Es ging zu ruckartig zum Schluss. Also da fehlte vielleicht nochmal 20 Minuten, wie er so ein bisschen struggelt mit sich selber und dann entscheidet, okay, jetzt gehe ich Riot. Aber nee, das ging ja wirklich von Schlag auf Schlag. Aber ich fand gerade dann doch verständlich, warum er sich dann auch so entschieden hat, weil ist, oh Gott, wie will man das jetzt anders ausdrücken? Es geht ja dann um so ein Beziehungsgeflecht und dass er sich dann schon benachteiligt vorkommt, das kann ich in allen Beziehungen, die er da sein Leben lang hatte, die uns halt gezeigt werden, kann ich das schon verstehen, weil er ist ja nie derjenige, der an erster Stelle steht. Und
ja, das Problem ist halt einfach. Ja, mein Problem ist halt einfach, er hat halt diesen, also er bekommt etwas mit, dann trifft er auf jemanden, auf eine Gruppe. Und dann ist er aber plötzlich, wenn er mit der Gruppe interagiert, plötzlich so ein knallharter, eiskalter Taktiker. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe schon, warum er, warum er das tut, was er tut. Aber wie er es macht und wie selbstsicher er dann plötzlich rauftritt, das habe ich ihm nicht abgekauft.
Also ich habe ihm nicht abgekauft, ganz kurz, ich habe ihm nicht abgekauft, wie er beim Ende dann wieder, sozusagen wieder nochmal turnt. Weil da dachte ich, warum? Zieh durch, Junge. Jetzt mach doch einfach. Du hast die besten Karten. Und da habe ich nicht verstanden, wenn er halt vorher so eine Wut in sich hat, dass er dann nochmal denkt, ach nö, warum? Das kam jetzt so schnell.
Diese Wut kam ja auch eigentlich mehr so von ihm selbst heraus, weil er es ja immer wieder verbockt hat. Ja, weil er war ja immer wieder zu feige. Ja. Er ist halt immer weggelaufen. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass er da durchaus auch in Anführungszeichen selbstkritisch mit umgeht. Aber wie gesagt, so im letzten Drittel, das war mir einfach zu überhastet. Das hat für mich nicht wirklich gepasst. Und ich hätte es, glaube ich, auch nicht gebraucht. Weil halt eben wir noch die Mads Mikkelsen-Bedrohung halt haben. Und das hätte man ja auch ganz einfach einfach lösen können von wegen, ja, wir haben euch jetzt gefunden. Punkt. Fertig.
Ja, ich finde auch, es war, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mir war es einfach ein bisschen viel dann auf einmal, viele Storylines, es verdünnt sich dann ein bisschen, aber trotzdem. Und mich hat es auch gestört, dass ich hatte das Gefühl, am Anfang hat Tucker ganz viel Story bekommen und als der Film es dann gebraucht hat, ihn irgendwie zu framen, hat er ihn einfach fallen gelassen. Und wir kennen ja Tucker im Film dann, ja, okay, jetzt würde ich zu viel spoilern, aber irgendwie wurde die Figur mir dann zu lieblos behandelt. Also oder sie wurde mir zu einfach gefärbt, sage ich dann mal so. Was ihr auch angesprochen hat, diese Bezug aufs Original, was wir hier durch ein paar Figuren haben, das ist ja auch schon stark da. Wir haben hier ganz viele Bezüge, den Königsfelsen ganz klar oder überhaupt, wo dieser Ort ist, wo der dann König der Löwen stattfindet. Wir kriegen ganz viele Origins erklärt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu geforst wirkt oder ob das eben kleine Easter Eggs sind, an denen man sich erfreuen kann oder ob es eben manche Leute nerven wird, so ja, okay, könnt ihr nicht, so wie die Hans Zimmer Musik, selber originäres Material finden, aber das hat mich nicht so gestört, wie eben dann, dass die Geschichte von Tucker dann irgendwie komisch, also es hätte man irgendwie eleganter lösen können und ein bisschen mehr Liebe zu dieser Figur. Also irgendwie fühlte es sich für mich an, als wäre die dann zu platt behandelt worden. Ihr habt es irgendwie auch schon angedeutet, dass du hast gesagt, Zero, es war dann zu am Ende irgendwie zu komisch dünn und du meintest, das ist zu schnell und hast dich durchgezogen. So würde ich das dann auch unterschreiben. So, okay. Habt ihr noch was zu sagen oder können wir zum Fazit kommen?
Ich hätte noch eine Frage an euch, weil ich habe noch einen Punkt, der mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Zero meint ja schon, wir nehmen ja wirklich so alles an, nicht Gravitation, wie heißt das Wort?
Gravitation?
Nein.
Gravitas?
Wir nehmen ja alles an Wetterzonen mit, was es so gibt.
Klimazonen.
Ach so, ja.
Klimazonen, ne? Und ich hatte halt einfach so auch allgemein zum einen Problem mit dem Tempo des Films, weil er fängt halt an mit Mini-Mufasa. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie es für mich zumindest geschafft haben, seine Familie zu etablieren. Und dann ist schon die Kacke am Dampfen. Und
für mich war das Problem, ich finde, der Film hat mir es ein bisschen schwierig gemacht. Also ich weiß, er spielt in Afrika, aber es war ganz seltsam, weil dann waren sie plötzlich in der Wüste, dann gehen sie 3 Schritte, dann waren sie eben im Dschungel, dann gehen sie 4 Schritte, dann sind sie wirklich in den Rocky Mountains gefühlt. Das fand ich ein bisschen unelegant. Ich fand es wirklich schön, dass sie es gemacht haben, weil es eben auch für die Abwechslung gesorgt hat. Aber ich saß da hin und wieder und dachte, okay, wie kommt ihr jetzt bitte dahin? Das hat mich irgendwie rausgebracht. Das hat mir auch ein bisschen missfallen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, stimmt. Am Anfang ging es mir auch so. Also dieser ganze Anfang, da dachte ich kurz, okay, haben wir jetzt das Original einfach nur direkt nochmal gemacht. Sie haben es nicht ganz durchgezogen. Aber auch, da passiert so viel hintereinander, dass ich kurz dachte, okay, was ist vor einer halben Stunde passiert und ist es überhaupt wichtig? Hätte man es nicht einfach weglassen können? Aber was sagst du dazu, Zero?
Ja, es ist dieses eklige Prequel-Problem. Wir haben in den anderen Vorfilmen ja auch immer, dass die von der einen Zone schnell in die andere sind. Sogar in dem Originalding geht er durch eine Wüste und komischerweise 3 Meter daneben ist dann so eine große Oase. Also,
aber er rennt schon saulang. Also es wird ja angedeutet, dass er da sehr lange gerannt ist. Und hier direkt am Anfang, Nala ist im Dschungel und Simba ist auf dem Königsfels und sagt, hallo, ich komme jetzt zu dir, ich gehe nur 5 Schritte. Also das war, fand ich auch zu nah aneinander.
Das ist die Disney-Magie, Leute. Ihr müsst euch in Kinder reinversetzen. Die gehen auch 35.000 Schritte und denken, das ist ein ganzer Tag. Wir sagen, wir waren nur kurz einkaufen. Also, das ist Magie.
Und was ich auch schade fand zum Thema Disney-Magie und wahrscheinlich bei dem, wie alle anderen heute das schon getan haben, mir sagen, nee, du hast einfach, bist einfach doof. Aber am Anfang des Films, du hast ja schon gesagt, hier Donald Glover spricht den alten Simba und Beyoncé und Nala. Also sie kommen noch mal kurz vor. Und am Anfang habe ich das so verstanden, dass Kiara halt in dieser Höhle hockt mit Timon, Pumba und Rafiki, weil die halt Babysitter sind, weil Mama und Papa ein Fuckdate haben. Und am Ende kam dann raus, es war dann doch kein Fuckdate. Das fand ich schade, weil ich immer...
Hä?
Ich dachte
Nala hat doch voll den dicken Bauch.
Ja, sorry, darauf achte ich halt nicht. Ich sehe halt nur, Fuckdate. Und dachte, cool, der erste Disney-Film mit dem Fuckdate. Dachte, das ist cool. Ich sehe die Überschrift jetzt schon. König der Löwen Fuckdate Edition. Und dann kommt dann am Ende halt raus, es war doch kein Fuckdate. Und das fand ich, also jetzt wird mir wieder wahrscheinlich wieder, dass ich zu viel zerdenke, vorgeworfen. Aber ich fand es ein bisschen schade am Ende. Und ich, kleine Spoilerwarnung, ja. Kiara ist ja ein Mädchen. Und am Ende bekommt sie, letzte Spoilerwarnung, einen Bruder. Und ich fand das ein bisschen schade, weil ich irgendwie dadurch verstanden, oder so habe ich es verstanden, so Gott sei Dank, die Blutlinie ist gerettet, jetzt haben wir wieder einen König. Und das fand ich schade, weil ich dachte, cool, auch die Frauen können halt Königin sein, aber jetzt hat sie einen Bruder und das fand ich ein bisschen, ja, schade. Hätten sie mal ein Fuckdate draus gemacht, das wäre cool.
Vielleicht war es ja beides.
Vielleicht hatten sie ja auch ein Fuckdate. Also nur weil man schwanger ist, kann man ja trotzdem noch Sex haben.
Das geht jetzt eindeutig zu weit, aber liebe Schlogger, das hören auch Kinder zu. Also bitte.
Das habe ich auch.
Ja, also da stört mich ja tatsächlich, dass in Teil 2, da wird Kiara ja erwachsen. Und da wird, soweit ich mich erinnere, da wird was anderes eben nicht erwähnt. Und sowas stört mich, wenn Prequels eben Dinge einführen, die eindeutig im Original, was älter ist, nicht vorgekommen sind. Auch mit dieser ganzen... Das ganze Ziel, was sie im Film verfolgen, das gibt's halt im Original nicht. Und das finde ich, das kann man eleganter umschiffen. Aber naja. Zero, denkst du noch über das Fuckdate nach?
Ja, ich wollte gerade nur sagen, ich dachte auch, die haben einfach jetzt schon das Fuckdate. Und der erzählt
die
ganz
hat voll
schön lang.
Den dicken Bauch. Habt ihr nicht gesehen, wie behende sie läuft und wie sie sich einen Ort sucht, an dem sie ihr Kind gebären kann?
Ich habe die durch diesen Regenwald da strom und sie dachte so, oh ja, da will es jemand wissen. Dann kommt auch hier Simba und dachte, ja, Gott sei Dank, ich meine, die kleine Kiara ist schon süß, aber auch irgendwie nervig. Und da, ich meine, du brauchst auch mal als Paar ein bisschen Zweisamkeit. Und wenn da Timon und Pumba sich anbieten und Rafiki,
ja, und dann, Baby, you're gonna feel the love tonight.
Ja, genau. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich mal genau damit beschäftigt, da wird ja auch viel geschnackselt, oder? Also sind Löwen, also Katzen, also das ist halt, ne? Also, aber gut, es war kein Fuckdate, nee. Das können wir jetzt hier festhalten, aber es wäre besser gewesen, wenn es also gewesen wäre. Meine Meinung.
Ich fand auch, sie ist ein bisschen
läufig. Es heißt nicht Mufaka, es heißt Mufasa.
Mufaka ist gut. Sie ist auch ein bisschen läufig rumgelaufen, muss man schon sagen.
Ja, ja.
Okay, das hier wird jetzt beendet. Hat jemand noch was anderes außer Fuckdates zu sagen? Sonst bitte möchte ich eure Fazits jetzt hören zu dem Film. Das wird ja schon viel zu lang hier. Wenn wir jetzt auch noch über die Läufigkeit von Löwen reden und Löwen, dann nimmt das hier kein Ende, das sehe ich ja schon. Also, seid ihr bereit fürs Fazit?
Ja.
Okay, dann möchte ich das zuerst von Zero hören, bitte.
So, ich werde es versuchen, so wiederzugeben, wie ich es vorhin gemacht habe, zu unserer Pressedame. Für mich war das wie ein filmischer Silikonbusen sieht echt aus, fühlt sich echt an, schmeckt und riecht wahrscheinlich auch echt. Ich fand, es war wunderschön. Es war wirklich wunderschön für mich. Ich war teilweise sehr angefasst. Und das waren nicht die Leute, die neben mir saßen, sondern wirklich.
Ich habe dich nicht angefasst.
War wirklich, ja, ich weiß. Vielleicht hätte ich mal zwischendurch in den Arm genommen werden müssen. Ich habe wirklich öfter auch Tränen gehabt. Ich fand es halt wunderschön. Ich glaube, der wird auch wieder ordentlich durchstarten. Und ich hoffe, der wird. Ich will es für Disney eigentlich nicht hoffen, aber ich hoffe, der macht doch mehr Geld als der erste, weil der deutlich besser ist. In allen Leveln. Also der sieht besser aus, ist besser gestaltet, fantasievoller. Ja, die Songs sind nicht geiler, aber das liegt auch ganz hart daran, dass wir die ganzen anderen Songs noch aus der Kindheit kennen und dadurch natürlich auch viel verschleppen. Die sind mindestens sehr gut und einfach, Leute, das ist eine Empfehlung, geht da rein. Ich finde den Film besser als Wicked. Punkt. Das ist jetzt mein Fazit.
Das ist Hot Take. Okay. Ich quetsche mein Fazit dazwischen, bevor das du kommt. Ich glaube, ich bin so der Verlauf zwischen euch. Ja, also ich hatte niedrige Erwartungen und dafür war der Film gut. Ich habe meine Zeit auch genossen. Ich habe die Realverfilmung damals, beziehungsweise den Animationsfilm von 2019, den hatte ich gar nicht gesehen. Das heißt, ich war sehr gespannt darauf, wie es ist, so halbwegs reale Tiere singen zu sehen. Und das fand ich eigentlich okay. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie bei den Lauten, wo man es extrem gesehen hätte, dass Wort und Lippen blöd aussehen, haben sie immer extra weggeschnitten. Also bei den Bs und so. Das war mein Eindruck als Linguist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ob sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat. Aber zurück zum Fazit. Ich war fasziniert, weil ich die Story noch nicht kannte. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn sie hier eben originäre Storys erzählen. So platt die Story vielleicht, wenn man einmal mehr nachdenkt, dann vielleicht auch ist oder so forciert. Aber ich hatte durchaus auch eine gute Zeit im Kino. Ich würde auch, um die Frage jetzt hier noch zu beantworten, auch nicht empfehlen, da mit einem 6-jährigen Kind reinzugehen, weil der Film eben, wie gesagt, mit fast 120 Minuten dann doch zu lang ist und dann doch vielleicht manchmal einfach zu hektisch ist. Auch die Kamera ist manchmal ein bisschen hektisch für ein 6-jähriges Kind. Aber bei einem älteren Kind oder zu Hause kann man sich das durchaus auch mal antun. Von daher, ich bin vielleicht nicht ganz so gehypt wie Zero, aber ich fand den Film auch nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Und du, was sagst du? Jetzt kommst du hinten dran.
Ja, ich habe nicht das Schlimmste erwartet, weil mir schon klar war, bei dem Regisseur wird es jetzt kein Film, der mich wirklich erzürnt, wie halt der 2019er. Er ist gut bis sehr gut inszeniert, aber letztlich ist er mir halt einfach irgendwie gleichgültig. Also ich habe die Zeit jetzt nicht gehasst, die ich da saß, die 2 Stunden. Ich fand den insgesamt, zufriedenstellend, aber da ist letztlich für mich nichts dran und drin, was bei mir die Emotionen auf die negative oder positive Weise überkochen lässt. Es war okay, es war für mich ein nebensächlicher Film und ja, es war schön. Also es hat mir mehr Spaß gemacht, mit euch über den Film zu reden, als ihn zu gucken. Aber da es bei euch immer super ist, mit euch zu reden über Filme, kann man schon sagen, der ist okay. Das war's. Nicht mehr, nicht weniger für mich. Okay. Kein Film, der in irgendeiner Art und Weise in Zukunft für mich doch eine wesentliche Rolle spielen wird.
Okay, liebe Zuhörer, falls euch jetzt wundert, warum Stu plötzlich so positiv und warme Worte sagt, das liegt daran, dass er eigentlich gerade von der Weihnachtsfeier kommt und ziemlich betrunken ist. Also keine Total. Sorge, ihm geht's gut.
Total. Wirklich.
Total, genau, okay. Also dieser Film, ihr habt von uns relativ warme Worte bekommen dazu, vor allem im Vergleich zum 2019er Film. Und wenn ihr dann ab dem 19.12., ab diesem Datum wird der Film ins Kino kommen, wenn ihr also Lust habt, mit eurem Kind oder alleine da reinzugehen, dann habt ihr von uns eine sehr gut bis, ja, kann man machen, ich habe den Film direkt vergessen, Meinung bekommen. Aber Stu ist, wie gesagt, auch nicht der größte Animations-Musical-Fan. Wir anderen beiden, die ein bisschen mehr Ahnung haben, wir fanden den Film okay, bis sehr gut natürlich. Es gibt natürlich auch Kritik hier. Und jetzt setze ich schon ein Fazit hinten dran. Was soll das denn? Ich habe doch schon mein Fazit abgeliefert. Deswegen, ich schneide mich selbst ab. Danke, Zero, danke, Stu. Wir hier waren die Besprecher für den Telestammtisch. Den Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Oder ihr geht auf tele-stammtisch.de. Da gibt es noch viel mehr Besprechungen. Bestimmt auch zu dem 2019er König der Löwen. Oder ihr schaut mal bei uns im Discord rein. Den Link findet ihr auch auf der Website. Und da könnt ihr mit uns diskutieren und direkt auch reinhacken, ob ihr denkt, dass ob es bei uns hackt, wie wir diesen Film denn halbwegs gut oder solide finden könnten. Feedback da gerne hin. Ansonsten sag ich schon mal tschüss. Habe ich mich eigentlich vorgestellt? Weiß ich gar nicht. Ich war und bin Schlogger. Und das letzte Wort hat, nachdem Stu sich verabredet, heute unser lieber Zero. Also bitte Stu zuerst.
Okay, dann beende ich das Ganze mit einem Tipp. Wenn ihr Kinder habt, dann schickt den Älteren mit dem Jüngeren ins Kino. Da habt ihr 2 Stunden lang für ein schönes Fuckdate. Und wünsche euch dabei viel Spaß und wünsche euch alles gut. Und wisst ihr was? Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Das kann man ja auch schon mal wünschen. Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.